Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 38 mit unserem Gast Stefanie Meyer, Aufsichtsrätin bei der Group Fnacta T und dem Thema Transformation im Retail, fit für das nächste Level. Steffi, von unserer Seite nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Sensationell, dass du bei uns in der Business Liga aufläufst. Und sag erstmal selber noch was zu dir als Person und deiner Funktion.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Total spannend. Ich bin Steffi Meyer, 51 Jahre verheiratet, 2 Kinder und bin eigentlich schon immer im Handel tätig und aktuell als Aufsichtsrätin bei der Gruppe Fnacta T. Das ist ein kombinierter Buch- und Elektronikhändler mit 8 Milliarden Umsatz in Frankreich und auch anderen Ländern. Und habe aber mein Leben lang bei Händlern gearbeitet und mich hat immer fasziniert, warum Kunden eigentlich kaufen. Ja, warum kaufen die bei uns, warum kaufen die nicht bei anderen? Und so auf dieser ganzen Reise durch verschiedene Händler habe ich ja so alles kennengelernt. Ne? Also vielleicht ein Händler, das war so die Douglas-Gruppe, das war Mediamarkt, das war Google Teleshopping, auch ein ganz spannender Kanal, den du ja auch kennst, Volker. Und das war sowas irgendwie Takt, AG oder Berner im B2B-Bereich. Und da so alle Unternehmensformen, ne? Es gibt ja Familienunternehmen, es gibt Private Equity geführte Unternehmen, die ganz anders ticken. Es gibt sowas wie börsennotierte Unternehmen oder auch nicht. Naja, und dann so alle Restrukturierung, Wachstumshebel und so weiter angeht. Und auch alle Kanäle, die man so bei Händlern findet. Wie zum Beispiel einfach E-Commerce-Geschäft oder auch Stores alles Mögliche, was sich da noch drumherum, Direktvertrieb und so weiter. Ja, und meine Rolle als Aufsichtsrätin, die ist eben, wie man das so kennt, Aufsichtsräte werden ja heutzutage ganz in breiten Kompetenzen aufgestellt. Das ist also jemand, der Handel kann, da ist ein Arbeitnehmervertreter, da ist jemand, der E-Commerce kann, jemand, der Sustainability-Kompetenz hat und so weiter. Ja, jemand, der Investment oder Private Equity-Hintergrund hat vielleicht. Und unsere Rolle ist einfach zu kontrollieren, aber auch zu unterstützen. Ne? Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass man Rotwein trinken mit erhobenem Zeigefinger da sitzt und sagt, oh, das macht ihr alles falsch, lieber Vorstand. Sondern wir haben eine rechtliche Kontrollfunktion, aber wir sind auch wirklich Unterstützer, Helfer, Impulsgeber, Ideengeber. Und wir haben auch Arbeitskreise wie zum Beispiel für Strategie, wo wir wirklich auch unsere Erfahrung teilen und Input geben.
Super. Ja, Steffi, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zum 38. Spieltag in der Business Liga. Und ich habe dich ein bisschen vorgewarnt schon. Ich habe hier ein kleines Ritual zu Beginn immer, dass du uns und unseren Zuhörern sagst, auf welcher Position du dich denn gerne aufstellen wollen würdest, wenn du dein eigener Coach wärst. Gerne beruflich, aber auch privat.
Ganz mit Stolz. Ich bin so ein Stürmer. Also ich will den Ball vorkriegen und das heißt nicht, dass ich jemand anders nicht auch was zuspiele. Im Gegenteil, ich glaube, es ist immer Spiel ist so stark wie das Team auf dem Platz. Ne? Aber am Ende will ich im übertragenen Sinne, ne, das Tor schießen. Also sprich im Handel die Sales und das profitable Wachstum machen. Ja. Davon bin ich getrieben und wie gesagt, wie kommt es zustande? Ja? Wie kann der, warum kauft der Kunde, warum, wie kann ich den jetzt überzeugen von meinen Produkten, Services und so? Ja, und im Privaten ist es ein bisschen anders. Also wer Kinder in dem Alter hat wie wir, ja, die sind 15 und 16, der weiß, da kann man nicht mit schnell und einfach und zack, ja. Sondern ich glaube, da muss man wissen, dass man viel Empathie mitbringen muss und die erstmal abholen und fragen, wo sie sind und deren Stimmung erspüren und so. Und dann mit geschickten Gesprächen wirklich ja, ein bisschen Ruhe reinbringen und das ist vielleicht eher so der vielleicht der Trainer oder derjenige, der dafür sorgt, dass wir auf dem Spielfeld auch gut spielen können, würde ich sagen.
Ja, so ein bisschen Coaching, ne, an der Stelle.
Ach, genau.
Ja, das kennen wir alle. Ja, super, Steffi, das war schon mal ein gutes Entree als Stürmer, ne? Aber vielleicht kannst du uns da auch nochmal, du hast ja gerade ein paar ganz spannende Unternehmen aufgezählt, wo du schon warst, die auch, glaube ich, viele kennen. Douglas, habe ich mir gemerkt, Takt, auch jetzt in deiner jetzigen Rolle im Aufsichtsrat. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mit auf, auch chronologisch auf die Reise nehmen, auch im Zug auf Transformation, was du da so erlebt hast, was so deine High- und vielleicht auch Lowlights waren, auf dem Weg zu dem, wo du heute bist.
Also, wirklich spannend, ganz unterschiedliche Fälle. Ne? Man denkt immer Händler, oder habe ich auch immer gedacht, naja, die haben so ähnliche Herausforderungen und Themen. Das stimmt auch, ne? Deswegen habe ich auch immer gerne bei Neuen angefangen und gesehen, aber da kann ich helfen. Und ich habe auch immer wieder was, also viel Neues gelernt, ne? Weil die Fälle eigentlich einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Bei Douglas zum Beispiel kam ich in eine Zeit rein, das lief ganz gut, so mit ein paar Prozent Wachstum und ist ein Familienunternehmen, ne? Von der Familie Krecke gegründet und dann riesig geworden international. Und auch eine Gruppe geworden, also da war nicht nur Douglas, da war ja auch Christschmuck und Thalia Bücher und so, das waren 5 Handelsunternehmen. Und das lief so ganz gut, aber wir haben immer gesagt, das ist eine volatile Zirkusaktie. Und eigentlich muss man mal so richtig das Geschäftsmodell treffen und richtig aufstellen und auf die Organisation. Naja, und dann hat sich die Familie entschieden, das von der Börse zu nehmen, ein Delisting durchzuführen. Und in die Zeit durfte ich rein und mitarbeiten. Das war super spannend. Es kam eine Private Equity Unternehmen rein. Und da habe ich einfach mit einem Wort gelernt, was an Wertgenerierung auch möglich ist in solch einer Gruppe, damals 3,4 Milliarden Umsatz. Einfach durch, also auch gesunde Kostenstraffung, durch Ausbau des E-Commerce-Geschäfts. Damals war die Zeit, wo man die Kartendaten, die Store-Kunden gebracht haben, sozusagen generiert haben, mit den E-Commerce-Handelsdaten zusammengebracht hat. Das war nämlich nicht zusammen. Und dann konnten wir zum Beispiel super schauen, wie können wir bestimmten Kunden gute Angebote machen. Also das war ein Riesen-Learning zum Beispiel bei Douglas. Das Ergebnis hat sich damals wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und es war aber eine gesunde Entwicklung. Ne? Häufig wächst du die Frage, ach ja, da werden ja so viele Kosten gekürzt. Ist das denn sinnvoll? Ne? Das ist ja ein Private Equity, will immer nur, ne, das EBITDA nach oben schrauben. Also ja, es war sinnvoll aus meiner Sicht. Und in anderen Händlern liegt der Fall wieder anders. Ja? Also bei der Takt zum Beispiel, ne, wo ich zuletzt war im B2B-Handel, da waren ganz viele erfolgreiche Marken und wir mussten es einfach erstmal richtig organisieren, in 3 Divisionen zusammengefasst, Backoffice-Funktionen zusammengefasst, synergetisch, sodass nicht jede einzelne Marke, jede einzelne Firma alles einzeln machen musste, sondern eben auch Hilfe hatte von der Zentrale. Wir haben so eine Dachmarke als Arbeitgebermarke gebaut, damit man auch, ne, sich wohlfühlt, egal bei welcher Kundenmarke man arbeitet in der Gruppe, sich doch als eins fühlt. Also ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da war es zum Beispiel die Organisationsentwicklung und auch das Wachstum herzustellen, für das Wachstum herzustellen. Das sind so 2 Beispiele. Mhm.
Steffi, ich habe ja noch unsere gute alte Zeit, wie das so ist, wenn man das so nachträglich verklärt, aber es war ja wirklich eine super Zeit bei QVC im Kopf, als du gerade so erzählt hast. Das war ja, nochmal als ich dazu kam, 2002 glaube ich, waren die ja innerhalb von 10 Jahren von 1 auf 3600 Leute gewachsen und es ging ja immer weiter. Wie hast du das so da erlebt, das den Change, und wie hast du das gestaltet? Was hat vielleicht auch gut geklappt? Und wo sagst du, ja, da hätte man vielleicht nochmal anders im Rückblick, ist man ja mal schlauer, anders drauf gucken können.
Mhm. Also das war vielleicht eine super spannende Zeit. Also wer Teleshopping nicht kennt oder nicht ganz genau weiß, was das ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal hattet. Das ist ja wirklich, dass du als Kunde vorm Fernseher sitzt oder auch noch als noch nicht Kunde vorm Fernseher sitzt und dann unterhalten sich da zwei, der Moderator und jemand idealerweise von einer Marke, der die Marke gut kennt. Und die, das nennt sich Verkaufen über den Zaun, ne? Also der eine erzählt dem anderen, ich habe einen tollen neuen Rasen, ja, echt, was kann der denn, ja? Und damals waren wir erfolgsverwöhnt. Es ging also, wie du sagst, ein Riesenwachstum ab. Und da war erstmal die Herausforderung, ich weiß noch, wir haben jede Woche über die Kennzahlen im Callcenter, die negativen Anrufgründe, die Auslieferungsgeschwindigkeit getrackt. Also da war die Herausforderung, wirklich dieses Wachstum erstmal zu stemmen, wurde ein neues Distributionszentrum gebaut. Dann kam aber der Moment, wo es auf einmal nicht mehr so rasant nach oben ging mit dem Wachstum, sondern wo wir auf einmal, ich sag mal, stabil war und dann sogar unter Vorjahr. Und dann gab es ein riesen Alarmsignal. Ja, und das war in unserer Kultur gar nicht vorgesehen, ne? Also einfach immer nur richtig Erfolg gehabt. Und dann sind wir weitergegangen in der Analyse. Wir haben gesagt, oh, welche Kategorien, zum Beispiel Beauty, super Kategorie, ne? Beauty-Produkte werden kaum zurückgeschickt, ne? Was immer viel Geld kostet. Und haben eine tolle große Marge und wir haben Kunden, die eine Marke, wenn sie gut finden, immer wieder kaufen. Da hat man sich auf Beauty gestürzt, ne? Was dann nicht mehr so wichtig war, und das haben wir, glaube ich, ne, weil du sagst, Herausforderung oder Stolperstein, was dann nicht mehr so angesagt war, war die Kennzahl im Callcenter oder in der Lieferung bis in die Nachkammerstelle, nicht darauf total zu fokussieren, sondern da mussten wir einen echten Schwenk machen. Ne? Da mussten wir wirklich gucken, wie können wir zusätzliche Kunden ansprechen. Wir haben ein Member-Get-Member-Programm gebaut und uns wirklich Neukundengewinnung und Bindung gekümmert. Und damals habe ich Marktforschung aufgebaut bei QVC, was unheimlich wichtig war, ne, auch mal zu fragen, welches Tagesangebot findet ihr denn vielleicht toll oder was würde euch denn dann ansprechen? Zielgruppen, Kunden, Analyse, um zu sehen, wie ticken die denn überhaupt? Sind das alles Omas, die da vom Fernseher sitzen? Nein, ja, es sind auch viele Lehrer oder Gebildete, breite, auch jüngere Zielgruppen. Also da muss man tiefer gehen. Und damals vielleicht noch eine Herausforderung, gar keine großen Gedanken um Strategie oder wie geht's denn weiter oder was sind denn eigentlich die Wachstumsmotoren und Hebel gemacht. Und da war der Moment gekommen, wo wir wirklich auch auf die Wettbewerber geguckt haben, damals HSE oder UNISN. Was machen die? Welche Produkte haben die? Welche Services bieten die an? Das ist das, was ich jedem Händler empfehlen würde, ne? Auf jeden Fall ganz genau zu gucken, was passiert denn im Markt? Was brauchen Kunden? Was kaufen Kunden? Warum kaufen die woanders? Warum nicht bei mir? Was sind die entscheidenden Faktoren? Und das mussten wir lernen damit. Das hat 1-2 Jahre gedauert.
Super spannend. Du hast ja jetzt verschiedene Domänen angesprochen. Einmal das Thema Kostenstraffung bei Douglas, habe ich verstanden, oder auch das Thema Daten zusammenlegen, um Angebote zu schaffen, aber auch organisatorische Entwicklung. Jetzt zuletzt bei QVC, was ganz am Anfang war, Wachstum managen. War eine Frage zum Wie. Das Thema Transformation, da muss man ja auch Veränderungsprozesse anstoßen. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen so ein paar Insights geben, wie du das dann gemacht hast oder wie ihr das als Team gemacht habt, wie da Veränderungen gestaltet wurden?
Also meine Rolle war ja immer so die heißt in unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich, aber eigentlich ist es immer Strategie, Unternehmensentwicklung, Transformation, das hat meistens oder im Idealfall zu tun mit Projekt- und Programmmanagement. Heißt, in der Regel habe ich so eine gar nicht so riesengroße Truppe gehabt an Projektmanagern. Und wir haben immer, also die Aufgabe war immer erstmal ein Ziel, ne, ein strategisches Ziel, meistens sowas wie so und so viel Umsatz mit so und so viel Profit, paar finanzielle Kennzahlen bis dann und dann zu erreichen. Und dann, ganz wichtig, nicht im Elfenbeinturm und mit dem Vorstand, sondern wirklich mit den operativen Teams, die nämlich das ganze Wissen auf den Tisch bringen, was es dazu braucht, wirklich zu erarbeiten, okay, wie kommen wir denn, also erstmal mal ein grobes Ziel, wie kommen wir denn dahin? Was sind denn eigentlich die größten Hebel? Und dann sind da als erstes In einem Unternehmen hatten wir 120 Hebel, ja, also ne, was müssen wir alles tun, um das zu erreichen? So, also 5 bis 10, mehr 5 als 10 rauszufinden. Und wenn man die dann mal hat und priorisiert hat, und das macht man gerne auch mal in so einer ganz einfachen Matrix, also was ist mit wenig Aufwand und möglichst wenig Aufwand möglichst großes Ergebnis zu erzielen, ja, wenn man das so priorisiert hat, dann kommt man auf 3 bis 5 große Themen. Weiß nicht, dass man an anderen Stellen nicht auch noch an anderen arbeitet, aber große Themen, auf die man sich konzentrieren kann. Und die haben wir ausgearbeitet und haben die, ne, in kleine Scheibchen geschnitten und gesagt, okay, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel, ja, wie wachsen wir im E-Commerce-Bereich? Dann geht man tiefer, dann schaut man, kommen genug Neukunden rein? Nein. Wenn nicht, wie kriegen wir die zusammen? Ne? Also dann erstellt man wirklich Schritt für Schritt, Plan für Plan, setzt Meilensteine fest und nimmt das Team und geht los. Also wie eine klassische Organisation, jeder hat eine Rolle, der eine ist Projektmanager, der andere arbeitet an den Kennzahlen, wird sich jede Woche getroffen. Es gibt sowas wie einen Steuerungskreis, jede Woche oder alle 4 Wochen, wo man sagt, okay, sind wir da noch auf dem richtigen Weg oder müssen wir ein bisschen was besser machen oder anders machen. Es haben sich solche Pläne aber auch schon, sie sind agil, ne? Also man hat mal eine 10-Jahres-Strategie gemacht, jetzt macht man eine 3-Jahres-Strategie und fokussiert sich aber auf das nächste Jahr. Ja, und im Budgetprozess wird es dann noch konkreter, ja, was man jeden Monat erreichen will. Und man muss zwischendurch justieren und das ist gut so, ja, weil sich einfach alles so schnell verändert. Man auch lernt, ne? Oh ja, das hat gut funktioniert, das machen wir jetzt mehr. Ja. Mhm. Ja, und so sind wir eigentlich in der Regel aufgestellt, mehr oder weniger, und aber immer auch offen für, ne, also wichtig die Organisation mitnehmen. Interaktion, Kommunikation und Austausch über die verschiedenen Aktivitäten fördern und aktiv reinbringen und auch Feedback annehmen. Ne? Also nicht jeder ist nicht der eine, der weiß, das ist der richtige Weg, sondern man muss sich ständig durch Austausch auch mit, gerade mit den operativen Bereichen, die auch aktiv beteiligt sind, wirklich weiterentwickeln und schauen, was ist denn jetzt eigentlich der beste Weg.
Steffi, erlebst du das? Dass jetzt gerade also so in der Branche Handel, also gerade was so auch den strategischen Überbau angeht, ne, so erlebe ich das zumindest jetzt auch bei vielen meiner Kunden, aber die sind gar nicht alle im Handel, aber ähnlich, dass die, wo ich jetzt selber von außen stehend denke, ja klar, haben die eine Strategie, haben die dann irgendwie gar nicht, also funktioniert dann immer trotzdem noch gut genug, aber dass, wenn man jetzt die Strategie aufbauen würde, gerade im Handel so naturgemäß des Persönlichkeitstyps des Händlers, ne, die eher so im Machen, Tun und Projektgeschäft, ja, und da ist vielleicht alles tippitoppi, weil das so konkreter noch ist im Daily Business, erlebst du da nochmal irgendwie so ein bisschen mehr Widerstand, ne, oder also erstmal so einfach gegen das Lustprinzip, ne? So, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und Fleißarbeit machen und überlegen, wie ist denn der Überbau, was ist denn, was brauchen wir denn für in 3 Jahren? Wie ist da deine Erfahrung?
Also, es gibt beides, ne? Es gibt jeder Jeck ist anders, sagt man in Köln, ne? Also die operativen Leute oder die einfach da sind, die eine Hälfte kann sagen, ach, jetzt kommt das auch noch oben drauf, ne, und jetzt kommt hier so eine Strategietante, brauchen wir nicht, machen wir, ne, wir im operativen Weg, was kann das alles stemmen. Und es gibt die andere Gruppe, die sagt, cool, endlich mal jemand, der, ne, systematisch was mit uns baut und wo wir Input geben können. Und wenn man mit denen arbeitet, dann kommt auch schnell raus und jemand fragt, ne, was läuft denn eigentlich nicht so gut, wo brauchst du denn eigentlich Unterstützung, ne, mit deinem Bereich im Category Management oder im Marketing, und sagen wir, wir haben überhaupt keinen Link zum Einkauf oder wir, ne, kriegen überhaupt nicht das, was uns der Kunde fragt, kriegen wir gar nicht nach innen kommuniziert. Dann findet man so Punkte wie dieser Strategieprozess oder dieses Projektprogrammmanagement, die sehr unterstützen kann. Und es gibt dann so ein paar wichtige Dinge, zum Beispiel muss man die Leuten wirklich nicht nur zum Input geben überzeugen, sondern man gibt denen aktive Rollen. Die sind also selbst Motoren dieser Veränderung. Und da braucht es auch eine Bühne, ne? Also da braucht es eine Bühne, die, wo man sagt, okay, heute haben wir Steuerungskomitee, stell doch mal deine Erfolge vor, ne? Und was ist gut gelaufen an den Maßnahmen. Und das sind so die Aktionen, die dann wichtig sind, ne? Die operativen Leute mit ihrem ganzen Wissen da wirklich zu aktiven Handelnden.
Steffi, in eine etwas andere Richtung geschaut, in Richtung Technologie. Ich hatte jetzt verstanden, du bist ja jetzt auch schon gut, wenn du mit Volker 2002 zusammen warst, schon über 20 Jahre im Handelsgeschäft. Und in der Zeit ist ja auch technologisch eine ganze Menge passiert. Und jetzt in jetzer Zeit noch viel mehr mit AI. Und du hast ja eben auch gesagt, dass ihr viel mit Daten gemacht habt. Wenn du da mal zurückblickst, wie hat sich denn das technologisch oder wie hat die Technologie diese ganzen Veränderungsprozesse in deinen Stationen beeinflusst? Und vielleicht noch eine ergänzende Frage, habt ihr Technologie-Know-how, hattet ihr das selber immer in euren Reihen oder habt ihr das auch zugekauft? Wie seid ihr damit umgegangen, wenn es solche technologischen Veränderungen gab?
Ja. Also genau, also ich habe vorhin beschrieben, damals hatte jeder Kanal sein Datenset und wenn man Stores betreibt, dann hat man vielleicht auch gar keine Kundendaten, ne? Wenn man nicht ein Loyalty-Programm oder sowas fährt. So, heute kann sich kein Händler mehr vorstellen, gerade im B2C-Bereich, ohne wirklich ein Member-Programm, Loyalty-Programm zu arbeiten, weil es einfach einem Kundendaten, Kaufverhalten und sowas gibt, was man analysieren kann und womit man einfach seine Angebote und Services besser machen kann. Seine Kundenansprache, sein Customer Relationship Management und Marketing besser machen kann. Ne? Also das ist auf einem ganz anderen Status. Deswegen, also die wichtigste Message ist immer, Handel ist Wandel. Man muss wirklich diese Dinge nutzen, sonst fällt man ganz schnell, immer schneller ab gegenüber Wettbewerbern und anderen Händlern. Man nutzt einfach die Chancen nicht. Deswegen Daten, aber auch Technologie sind immer weiter gewachsen. Wenn man vor 10, 20 Jahren hatte man ja kein gutes Salesforce, ja, zum Beispiel. Oder das Thema KI gab es ja auch noch nicht. Und wenn man jetzt schaut, ne, wie arbeiten wir jetzt? Zum Beispiel im Handel mit solchen Systemen, aber auch, ich nenne mal als Stichwort Marketing Automation. Ja? Also sozusagen der Kunde in seinem ganzen Customer Lifetime Value, wenn man das so schön sagt, ja, seinem ganzen Lebensabschnitt mit dem Händler, der wird systematisch in jedem Reifegrad oder wenn er neu ist, weiß er noch nicht so viel, dann wird er gezielt mit Angeboten angesprochen, bis hin zu, der hat jetzt länger nicht gekauft, deswegen spricht man ihn automatisch, ja, alles systemgetrieben, wieder an mit, hey, du kriegst einen 10-Euro-Gutschein, wir vermissen dich, wenn du wieder mal bei uns einkaufst. Also das hat sich rasant geändert, ja. Sind die Versandhändler natürlich im Vorteil gegenüber den lokalen Stores, weil die einfach diese Kundendaten automatisch haben. Auch B2B-Händler meistens haben ja alle Daten ihrer Unternehmenskunden und können die dann gut ausspielen. Aber du fragtest, ob es externe oder interne Wissensträger hier gibt. Also sicherlich beides. Ich glaube, in dem Thema KI ist, also das macht wahrscheinlich gerade einen Riesenhype in allen möglichen Beratungsunternehmen, weil alle sagen, oh, ich weiß zwar, was KI ist, ja. Und unser IT-Leiter, der weiß noch besser, was KI ist. Aber so richtig kriegen wir irgendwie die PS nicht auf die Straße. Also wo ist denn eigentlich der Best Case, dieses Riesenprojekt, was uns auf einmal irgendwie 1 Million Euro spart, weil wir irgendwie KI im Kundenservice oder in der Payroll-Abteilung einsetzen können? Ja? Also ich glaube, da macht einfach Sinn, sich viel, ne, im Markt Wissen zu holen, ja, auch mal externes Wissen zu holen, was relevant ist und das dann bei sich aber erstmal anzufangen. Ich glaube, da braucht es keine riesengroßen Millionen Beratungsprojekte, sondern die Empfehlung ist wirklich pragmatisch Dinge auszuprobieren. Ne? Mal klein in 2, 3 Fällen anzufangen und einfach auszuprobieren. Und dann wird man sehen, was ist denn eigentlich für meine Prozesse so am sinnvollsten. Und also kleinere Dinge, die aber sehr die Arbeit erleichtern, auch wirklich Aufwand sparen, ist zum Beispiel so eine Anwendung im Kundenservice, ne? So mit vorgefertigten Sprach- oder Satzteilen, die man benutzen kann, einfach so ein bisschen mehr die Prozesse zu automatisieren.
Ich habe gerade hier aktuelles Weltgeschehen, ne? Das treibt euch ja sicherlich auch Zolllandschaft und so weiter. Wie schätzt du das ein? Wo wird's vielleicht schwieriger? Wo muss man nochmal drauf gucken? Muss man nochmal die Stärken stärken? Oder wie sind da eure ersten Impulse, soweit du erzählen kannst und magst?
Ja, klar. Ach, ich glaube, das sind gar keine Geheimnisse. Das sind einfach Herausforderungen, die jedes Unternehmen und dann mit auch jeder Händler hat. Wir haben mal eine lustige Workshop-Übung gemacht einem der Unternehmen, wo ich war. Da haben wir so kleine Arbeitsgruppen gebildet und dann haben wir die Fragen beantwortet, was ist denn, wenn jetzt der Krieg ausbricht und wenn noch eine weitere Naturkatastrophe kommt und wenn die Inflation noch riesig steigt, also eigentlich die Krisen, die wir alle in den letzten 5 Jahren gesehen haben, ne, noch eine Corona-Krise vielleicht dazu kommt. Das alles kann ja wiederkommen und noch stärker kommen. Und du sprachst gerade die Zölle an. Ja, Beschaffung wird auch nicht einfacher und auch nicht günstiger. Und deswegen, was müssen wir denn heute tun, um uns vorzubereiten für diese kommenden Krisen? Weil die werden nicht alle abgeschlossen sein, sondern die werden ganz sicher so oder anders weitergehen. So, und dann ist es ganz lustig, egal ob du auf die auf das Thema Nachhaltigkeit und Naturkatastrophen schaust, oder auf das Thema Zölle, Beschaffungsprobleme oder wie auch immer. Das Fazit ist eigentlich bei den ganzen Krisen sehr ähnlich. Lokales Sourcing, ja, möglichst unabhängig von nur einem Lieferanten, sondern lokales Sourcing verteilt auf ein paar Lieferanten und Hersteller, mit denen man, Punkt 2, eine gute, möglichst langjährige, gewachsene Arbeitsbeziehung hat, ne, die verstehen, was deine Kunden brauchen und das mit dir auch entwickeln können. Und einfach eine vorausschauende Planung in Sachen Einkauf, Volumina, Planung und Beschaffung. Und natürlich ganz wichtig, auf der anderen Seite, auf der Kundenseite auch da, ja, nicht nur von Einmalkunden und Neukunden abhängig sein, sondern da wirklich Kundenbindung aufzubauen. Denn dieses Vertrauen und diese Wiederkäufer, die werden einen auch in Krisen über Wasser halten. Das sind so die Facets.
Ja, zoomt. Und wenn du jetzt mal in deine jetzige Rolle schaust, du bist ja Aufsichtsrätin, sind das natürlich, könnte ich mir vorstellen, auch Themen, die dann im Aufsichtsrat mit dem Board besprochen werden, also mit den Vorständen oder Geschäftsführern. Ich weiß nicht genau, wie die Gesellschaftsform da ist. Aber sind das dann genau die Themen, die ihr da ansprecht und wo ihr dann auch, sagen wir mal, über Ziele den Managern, Managerinnen dann sagt, okay, darauf müsst ihr achten, um resilienter zu sein?
Mhm. Ja, also so ein Aufsichtsrat ist ja in breiten Kompetenzen gestreut, also ne, da viele unterschiedliche Impulse, die da reinkommen. Ganz wichtig in der Rolle zu verstehen ist, wir machen das Geschäft nicht, sondern wie du richtig sagst, wir geben die Impulse und der Vorstand und das ganze Team müssen das selber. Und ja, das sind die Impulse, die wir geben. Deswegen machen wir auch solche Übungen manchmal. Wir haben auch ganze Workshop-Tage gemeinsam mit dem Management-Team, manchmal mit operativen Teams zu bestimmten Themen. Und das bauen wir dann in die verschiedenen Mechanismen in so einer Firma ein. Also das sei es in die Strategie und die, ne, das Programm, was die dann umsetzen, sei es in die operativen Verbesserungen, an denen die täglich arbeiten. Und wir fragen das auch aktiv nach. Also wenn wir nicht wissen, wie läuft denn eigentlich die Beschaffung da, wie ist denn die Kundenbindung, dann erfragen wir das und dann gibt es dazu einen Vortrag in einer der Sitzungen zum Beispiel, ne? Oder meine Information. Wir haben zum Beispiel Wettbewerbs, Umfeld, Daten oder einfach, ne, wie geht's dem Markt, wie entwickelt sich der Markt, der Wettbewerb erfragt. Dazu gibt es jetzt einen Bericht, der regelmäßig verteilt wird. Und das sind einfach Dinge, wo man auch mal einfach ein Thema aufs Tableau bringen kann, das wichtig sein kann für die Firma. Und ich empfinde das als gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Auch für mich ist es spannend, was für Erkenntnisse dort sind. Es hilft mir wiederum für meine Arbeit mit anderen Händlern. Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und einfach ein Teamwork.
Ich finde das ganz interessant, dass du so erzählt hast, die Maßnahmen, lokale Händler, so das Thema so Verbindlichkeit, Planbarkeit zu haben, wo eine gute Beziehung steht, habe ich mir mitgeschrieben, eine einfache Planung ist und im Ende das Thema auch Vertrauen da ist. Es ist auch der Vorgang, den wir Menschen haben im Umgang mit Krisen, dass wir dann uns so ein bisschen zurückziehen und gucken, so okay, wer ist denn in meiner Nähe da, auf wen kann ich mich verlassen, wo stimmt die Beziehung, wo kann ich mich zurücklehnen, wo kann ich mich auch mal auskotzen, ne? Wo habe ich so eine psychologische Sicherheit und habe auch eine Planbarkeit in meinem Alltag, um Selbstwirksamkeit zu erleben, die ich bei vielen Krisen um mich herum eben nicht mehr in der Form fühle. Hat das auch so einen Einfluss auf eure Belegschaft? Also merkst du da auch sowas, dass da auch so ein bisschen so ein Zusammenrücken stattfindet, dass mehr Wunsch ist, im Austausch zu sein, mehr als vielleicht vor ein paar anderen Jahren?
Total. Also ich meine, das kennt ja jeder von uns rein, also ne, als Hobbypsychologe. Wenn die Krise kommt, rückt man näher zusammen. Dann ist man eher mal geneigt zu fragen, wie läuft das da? Läuft es da gut? Haben wir da nochmal Umsatz gemacht? Bricht hier was weg? Man ist einfach wacher und aufmerksamer und das ist auch gut so. Ne? Und die Interaktion und der engere Austausch ist da und es gibt einem ein bisschen Sicherheit. Ne? Denn da, wo jetzt mal ne, Umsätze nicht laufen oder Prozesse nicht laufen, das Geschäft einfach nicht gut läuft, ne? Da hat ja jeder auch so ein bisschen Angst um den Arbeitsplatz und was macht jetzt das Management, man ist aufmerksamer. Und da gibt einem einfach Sicherheit, zu schauen, was können wir denn noch machen? Und das ist ja auch das, was dann typischerweise eine Geschäftsführung fragt. Wo haben wir noch Wachstumsmotoren? Wo können wir noch was tun? Wo können wir noch besser werden, um die vielleicht Verluste oder das, was nicht mehr so gut läuft, auszugleichen? Ne? Und das ist gut so, weil dadurch erstmal man nochmal herausgefordert wird, neue Ideen zu entwickeln. Ja, das ist ein Momentum, was man super nutzen kann, auch wenn es einen negativen Aufhänger hat. Aber das macht dann typischerweise, ne? Wirklich noch mehr Austausch auch mit Mitarbeitern und zu sagen, was hat denn jetzt nochmal gut funktioniert? Können wir das nochmal multiplizieren? Oder wie können wir das auch kommunizieren in die Organisation? Wenn es immer nur schlechte Nachrichten gibt, ist das nicht unbedingt ein Riesenmotivator. Aber wenn ich die kleinen Erfolge auch schätze und kommuniziere und sage, guck mal, das hat gut funktioniert und das hat gut funktioniert, dann sind vielleicht insgesamt, läuft es nicht so gut mit Umsätzen. Aber guck mal, hier haben wir was gewonnen und bei der Kundengruppe und mit der E-Mail-Aktion haben wir was gewonnen. Das gibt auch dem Team einfach wieder Hoffnung.
Spannende Perspektive. Nochmal zu deiner Rolle im Aufsichtsrat. Wie agiert ihr da eigentlich untereinander? Seid ihr da, es ist ja ein Team, hast du gesagt, Fähigkeiten und auch Interessen, Arbeitnehmer, arbeitgeberseitig. Und wie haltet ihr euch da up to date, technologisch, digital, aber auch von anderen Fähigkeiten? Gibt es da einen Austausch untereinander?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Und wie halten die sich up to date? Das fängt, glaube ich, wirklich schon mit der Auswahl der Aufsichtsräte an. Also ich habe diese Rolle damals genommen, weil ich 4 Jahre lang Unternehmensentwicklung bei Mediamarkt Saturn gemacht habe und eben ne, diese Perspektive eigentlich von einem ganz ähnlichen Geschäftsmodell mit reingebracht habe, ne? Und dann auch ja super Vergleiche ziehen konnte. Und ich glaube, die Perspektive der Leute, der eine hat einen Investitionshintergrund, das war eine Investmentbank, die andere ist Nachhaltigkeitsexpertin, ne? Das ist schon 80% der Miete, weil man mit dieser wirklich hochgradigen Kompetenz einfach die Diversität in diesem Austausch bringen kann. Und das bringt einen wirklich zu guten Ideen, Impulsen, und deswegen tauscht man sich aus und bringt es dann auch eben in die Sitzung.
Und Steffi, was würdest du vielleicht, also meine letzte Frage zumindest, ich weiß nicht, ob Ralf gleich noch einen hat oder in die Zusammenfassung geht, aber wenn du jetzt sagen könntest, ne, so die Top 3 Initiativen, um den Handel, ne, so ein Level höher zu bringen, gemäß des Titels, was wäre das? So, woran würdest du ansetzen?
Also, wie gesagt, ne, Handel ist Wandel und Retail ist Detail, wie man so schön sagt. Ich glaube, zum einen ist es ganz wichtig, auf seine Kunden zu schauen und sich mit denen weiterzuentwickeln. Ja, das heißt auch zum Beispiel, seine Kanäle weiterzuentwickeln. Vor 10, 15 Jahren gab es kein Live-Shopping. Ja, da gab es Teleshopping und es gab E-Commerce-Handel. Aber Videos auf der eigenen Webseite, um Produkte besser zu beschreiben, gab es noch nicht. Und die wurden auch nicht in Social Media abgespielt. Also das ist, glaube ich, essentiell, ne? Dass man seine Kanäle und seine Kundenkommunikation dahin weiterentwickelt, ne? Und das Zweite ist, wir haben vorhin über KI gesprochen, Effizienz in den Prozessen, Sinnloses oder das, was keinen Wert bringt, einfach wegzulassen, Automatisierungstools zu nutzen, Daten zu nutzen und gerade in Richtung Kunden, Marketing, Kommunikation zu nutzen, ist essentiell. Ja? Wer das nicht macht und seine Kampagnen alle noch manuell macht, der macht das einfach mit 2 FTE mehr. Und das muss nicht sein. Die FTE kann man besser einsetzen in neue Angebote für den Kunden oder eben im Bereich Technik. Ja? Und das Dritte ist einfach, sich nicht zu viel mit sich selber zu beschäftigen, sondern pragmatisch neue Dinge auszuprobieren. Denn ich war in Unternehmen, wo wir ganz viel an Corporate Gesellschaft Relationen gearbeitet haben, wo wir Prozesse bis ins Kleinste aufgezeichnet und dokumentiert haben. Versteht mich nicht falsch, das muss man machen, aber da gibt's irgendwo, kann man eine Doktorarbeit draus machen oder man kann es pragmatisch machen, weil in einem halben Jahr sind die Prozesse nämlich überholt. Ja, deswegen mache ich das besser wirklich pragmatisch und konzentriere mich wirklich auf das, was Wert bringt. Das wäre mein dritter Tipp. Denn die Welt dreht sich so schnell und muss einfach funktionieren, dass man eine Strategie, die man baut für die nächsten 3 Jahre, auch wie gesagt im ersten Jahr immer wieder besser macht, indem man sie umsetzt und immer wieder fragt, was kann ich noch multiplizieren?
Super, Steffi, das ist ein hervorragendes Schlussstatement und ich fasse das nochmal für unsere Zuhörer im den 38. Spieltag zusammen. Du bist hier aufgeschlagen als Stürmerin, ne? Das fand ich schon sehr, sehr, sehr stark. Hast uns dann so ein bisschen mit auf deine Station genommen und ich habe mir das ich habe da interessiert zugehört, was du da alles angegangen bist, nämlich gesunde Kostenstraffung bei Douglas, Datenzusammenlegung, dann nachher aber auch das Thema Organisation. Entwicklung als Handlungsfeld gesehen und Wachstum managen, auch gegen den Wettbewerb. Und wir haben uns dann so ein bisschen dem Wie zugewandt. Hast du uns mitgenommen, dass es eben wichtig ist, auch langjährige Strategien mal klein zu hacken und auf der Zeitachse mit sehr agil im Team dann eben auch erreichen zu können? Wir haben uns dann mal auf das Thema Krise gestürzt, ist ja auch gerade leider ein aktuelles Thema. Und das Thema Resilienz hast du wunderbar beschrieben, wie ihr das auch gemanagt habt, um resilienter zu sein als Unternehmen, nämlich über lokales Sourcing, langjährige Beziehungen und aber auch eine sehr kluge Planung im Einkauf, wo man dann eben auf seine Vendoren vertrauen kann. Und dann haben wir nochmal auf deine neue Rolle geschaut im Aufsichtsrat, wo du dann auch sehr interessant erklärt hast, dass es eben auf die Diversität im Aufsichtsrat ankommt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger eine wichtige Takeaway, ne, dass es eben nicht nur die Finanzer sind, die braucht man natürlich auch in dem Aufsichtsrat, aber eben auch mal den Unternehmensentwickler, den Strategen oder vielleicht auch jemanden aus einer anderen Ecke, beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit abdecken. Und Highlight am Ende, ne, wir hatten ja Transformation im Retail Fit für das nächste Level, waren da eine drei Takeaways, wie man eben genau das nächste Level fit erreichen kann. Nämlich natürlich steht der Kunde im Fokus, aber da eben auch die Entwicklung der Kanäle zu dem Kunden, da geht es technologisch auch immer weiter. Dann nach innen geschaut, Effizienz der Prozesse, auch wieder mit Technologie versehen. Und dann am Ende, was ich persönlich sehr charmant finde, einfach mal machen, Dinge ausprobieren, nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Ich glaube, das ist ein gutes Statement, was wir uns alle ans Revers heften können. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Steffi, für deine Insights zum Thema Transformation, fit für das nächste Level. Das war der 38. Spieltag. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Spieltag. Vielen Dank.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.